Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Guten Tag, ich bin Timo Grampes und Sie hören den Kompressor-Podcast. Mit Breaking News jetzt vom 1. April 1991.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das ZDF unterbricht den Film und bittet dafür um Nachsicht. Diese Unterbrechung hat einen traurigen und bestürzenden Grund. Der Chef der Treuhandanstalt, Detlef Rohwedder, ist am späten Montagabend nach bisherigen Meldungen gegen 22.30 Uhr in seiner Wohnung in Düsseldorf ermordet worden.
So die Nachricht damals über einen Mord, der bis heute als unaufgeklärt gilt. Auf Netflix startet heute nun eine vierteilige Doku-Serie über den Fall Rohwedder. Die erste deutsche Doku-Serie bei Netflix übrigens. Der Titel lässt Schlimmes befürchten. Rohwedder, Einigkeit und Mord und Freiheit. Aber vielleicht ist die Serie ja viel gelungener als ihr Titel. Kritiker und Kompressorkollege Matthias Dell weiß das. Rohwedder, Treuhand, das sind jetzt Namen und Worte, teilweise aus weit vergangenen Zeiten. Deshalb mal kurz zur Einordnung. Wohin führt diese Zeitreise, die die Serie mit uns unternimmt?
Na, eigentlich wird erzählt eine Geschichte der Wiedervereinigung. Also der Kater praktisch nach diesen Jubelbildern aus dem Herbst 1989, nach denen ja in so filmischen Erzählungen über diese Zeit auch häufig abgeblendet wird. Hier geht es da quasi erst richtig los. Und die Treuhandgesellschaft war ja so eine Idee, die ursprünglich von DDR-Bürgerrechtlern am runden Tisch geäußert wurde. Eigentlich auch ziemlich logisch klingend, wenn die DDR eine Gesellschaft war, sozialistisch, in der quasi das Eigentum dem Volke gehört hat, dann muss man, wenn es jetzt kapitalistisch wird, dieses Volk oder diese Bevölkerung ausstatten mit Kapital und Besitz. Und das heißt, man muss das Volkseigentum irgendwie aufteilen in kleinere Möglichkeiten, Scheine, Guthaben, dass die Leute eben Subjekte von Marktwirtschaft werden können. Das ist nicht passiert, der Name ist behalten worden, das ist das Einzige, was von dieser Idee übrig blieb, was dann letztendlich draus geworden ist, nämlich eine Behörde, die dazu da war, diesen Übergang zu managen, das heißt, die ganzen Firmen, Besitzungen und so weiter zu übertragen. Das Resultat war, dass sehr, sehr viel davon von diesem Besitz im Westen gelandet ist, das auch klar war, es war nicht so, war ziemlich marode, deswegen wurde auch weniger erlöst als vermutet und es führte dann relativ bald, das hat man auch vergessen vielleicht, zu Unmut, schon im Herbst oder späten Jahr 1990 und im Frühjahr 1991 vor allen Dingen, da gab es dann wieder Montagsdemonstrationen mit sechsstelligen Teilnehmerzahlen in Leipzig. Das ist die Zeit, in der diese Serie spielt, weil er nämlich dann im April 1991 Rohwedder erschossen wird, im ersten Stock seines Wohnhauses durch Fenster hindurch, was auch normales Fenster war, kein Panzerglas, obwohl alle wussten, dass er quasi gefährdet ist.
Die RAF hat sich zum Mord bekannt, aber dieser Mord gilt ja als unaufgeklärt. Wie verhält sich die Serie dazu?
Na, sie spielt drei Varianten durch und dass die RAF es gewesen ist, wo man auch gar nicht weiß, wer diese dritte Generation eigentlich gewesen sein soll, das klingt nicht so richtig plausibel. Da ist halt ein Bekennerschreiben hinterlassen worden, wo es lustigerweise auch dann zwei Ex-Mitglieder der RAF gibt, die loben, was für ein toller Text das ist, was tatsächlich auch stimmt, dass der Text auf dem Schreiben viel, viel besser ist als auf den Schreiben, die der RAF früher hinterlassen hat. Also wirklich eine kluge Analyse. Genau, dann gibt es die zweite Variante, das heißt, dass das so frustrierte Stasi-Leute gewesen seien, beziehungsweise Leute, die fürchteten, dass Rohwedder ihre Vermögen, die sie irgendwie untergebracht haben im Zuge der ganzen Wendegeschichten, dass er denen auf der Spur sei. Und die dritte Variante ist, dass es quasi westdeutsche Bonner Machtinteressen gewesen sind, die halt in dieser erhitzten Zeit Rohwedder praktisch geopfert haben, um Druck aus den Protesten zu nehmen. Und auch, weil nämlich danach die Politik der Treuhand unter seiner Nachfolgerin Birgit Breuel sich geändert hat. Da ging es dann nur ums Privatisieren. Also das sind die drei Sachen und die spielt der Film eben durch.
Und entscheidet sich dann für eine Variante?
Nee, das macht er seriöserweise nicht. Es gibt ein paar O-Tongeber, die da relativ freimütig und lustig formulieren. Wobei man weiß es ja auch nicht besser. Aber der Film ist da tatsächlich sehr seriös. Der behandelt das alles gleichberechtigt. Und ich würde sowieso sagen, eigentlich interessiert der Film sich für diese Mordfrage gar nicht so sehr. Das ist nur ein Vorwand, weil halt Netflix natürlich nach True Crime, weil es ein amerikanisches Format ist, giert. Und das benutzt man halt, um eigentlich was anderes zu erzählen.
True Crime sells, ja. Aber was erzählt die Serie, wenn sie nicht nur Krimi sein will? Was ist sie dann?
Na, sie erzählt eben diese eben schwierige und so hinter dem Jubel verschwundene Zeit der Vereinigung. Also wirklich den Clash von zwei verschiedenen Systemen, was uns ja bis heute prägt. Und sie erzählt es vor allen Dingen, und das ist das Tolle, nicht als irgendwie so eine Helden- oder Erfolgsgeschichte, wo dann irgendwie Politiker sich selbst auf die Schulter klopfen können, wie der damalige Finanzminister Theo Weigel und ihr Lebenswerk praktisch anschauen im Spiegel einer solchen Erzählung. Sondern das ist schon so, dass da irgendwie sehr viele Perspektiven gegeneinander gestellt werden. Man kann das vielleicht sehen an der Szene, wo einer der wenigen ostdeutschen Treuhandmanager Detlef Scheunert etwas sagt. Der ist auch schon in anderen Dokumentationen aufgetreten, also das Personal kennt man in gewisser Weise auch. Aber jetzt diesen Blick auf Weigel zum Beispiel spezifisch, der dann tatsächlich zufällig und das einzige Mal, dass er die Treuhand besucht, ist kurz nach dem Tod Rohwedders. Und das beschreibt der Scheunert dann so.
Einmal hat er die Treuhand besucht, als verantwortlicher Minister. Sagt auch viel. Einmal. Und in der damaligen Situation war er für mich so ein richtiger kalter, abgefuckter westdeutscher Politiker. So nach dem Motto, ein Glück, die haben ja meinen Untergebenen erschossen, nicht mich, so ungefähr. So wirkte der auf jemanden, der dort gearbeitet hat, als jungen Menschen. Und dann Frau Breul, Business as usual.
Also solche Blicke sind es eben, die die Sache komplexer machen, weil man nicht nur eine Erzählung hat. Und dieser Multiperspektivismus auf diese Zeit zeigt sich auch daran, dass es geht immer um Rohwedder, die vier verschiedenen Folgen verschiedene Titel haben. Das wären dann nämlich Märtyrer, Kapitalist, Besatzer und Opfer.
Wie kann man sich denn diese Erzählung im Bild vorstellen? Also Spielszenen und Interviews oder wie ist das aufgezogen?
Genau, vor allen Dingen, und das ist das Beste an dieser ganzen Serie, unglaublich viel und unglaublich gutes Archivmaterial. Also da war wirklich eine sehr, sehr profunde Recherche, sehr genaue Recherche am Start. Es wird auch, und das muss man auch ganz hart sagen, das wäre im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in dieser Form nicht denkbar. Es wird ohne auktorialen Erzähler erzählt, also keine Offsprecherstimme, die da was drüber redet und erklärt, sondern allein das Material, allein die Interviews, die ergeben die Erzählung und das ist wirklich sehr toll gemacht. Und es ist eben auch so, dass die eben da hingucken, wo man häufig nicht hinguckt. Also nach den Jubelbildern zum Beispiel von der Einheitsfeier vor dem Reichstagsgebäude am 3. Oktober 1990 und dem rauschenden Fest am Brandenburger Tor wird auch rübergeschaltet zum Alexanderplatz. Da ist dann die Polizei dabei, das alternative Milieu, das keinen Bock auf diesen Nationalismus hat, niederzuknüppeln, was auch so ein Anschluss ist an heute, was da also aufgefahren wird. Zum ersten Mal die Westberliner Polizei im Osten. Und dann gibt es auch so schöne Fundstücke wie die folgende. Da interviewt eine ZDF-Frau, der Rohwedder, und fragt ihn im Prinzip nach den Grundbedingungen des Kapitalismus.
Geht sowas vielleicht, dass man Menschen entlässt in die Arbeitslosigkeit, vielleicht leichter, weil man die einzelnen Arbeitnehmer als Vorstandsvorsitzender gar nicht kennt?
Ja, das ist sicher. Wenn man die Einzelnen kennen würde, das einzelne Schicksal wirklich in sich aufnehmen würde, das würde Entscheidungen schwerer machen. Allerdings, es muss gemacht werden, wenn etwa der Bestand eines ganzen Unternehmens auf dem Spiel steht.
Detlef Rohwedder. Die Doku-Serie über ihn heißt Rohwedder, Einigkeit und Mord und Freiheit. Und die ist viel besser als ihr Titel, wenn ich Matthias Dell richtig verstanden habe. Wenn Luxus links trifft, darum geht's heute außerdem im Kompressor-Podcast. Hengame Jagobi-Farah, Autorin der polizeikritischen Kolumne, die den Bundesinnenminister dazu veranlasste, über eine Anzeige nachzudenken, ist jetzt ein Gesicht einer KDW, Kaufhaus des Westens, Werbekampagne. Wie passt das zu links? Das fragen wir einen Werbeprofi von Scholz & Friends. Und uns, den Kompressor-Podcast, kriegen Sie natürlich im Abo, überall da, wo es Podcasts gibt und am allerliebsten über die DLF-Audiothek.